DW Menschen und Märkte.
G20, was bisher geschah? Elektronikmesse IFA, folgen Sie Ihrem Kühlschrank? Und Lebensmittel aus Asien, gefroren und getrocknet um die Welt. Das sind unsere Themen. Herzlich willkommen dazu, sagt Andreas Becker. Ab Donnerstag treffen sich im russischen St. Petersburg die Vertreter der größten Volkswirtschaften zum G20-Gipfel. Wir haben bereits darüber berichtet, dass dieses Treffen wohl von der Politik und der Frage nach einem Militäreinsatz in Syrien beherrscht werden wird. Traditionell jedoch sind G20-Gipfel der Wirtschaft gewidmet. Besonders seit der Finanzkrise bemühen sich die Teilnehmer um internationale Abstimmung. Weil man dabei schnell die Übersicht verlieren kann, blickt Margit Siller auf die Gipfel der letzten Jahre zurück, ähnlich dem, was bisher geschah in Fernsehserien. Sie beginnt mit dem Gipfel 2010 im kanadischen Toronto.
This weekend in Toronto, I hope we can build on this progress by coordinating our efforts to promote economic growth, to pursue financial reform and to strengthen the global economy.
Präsident Obama sprach damals in Toronto im Juni 2010 zwar von gemeinsamen Anstrengungen, um die Weltkonjunktur zu stützen. Aber er machte auch deutlich, dass es keine neuen Konjunkturprogramme in Amerika mehr geben werde. Stattdessen sollte die US-Notenbank mit ihrer ultralockeren Geldpolitik für mehr Wachstum sorgen. Kurz vor diesem Wochenende in Toronto einigte sich der US-Kongress auf die umfassendste Finanzreform seit der Großen Depression vor mehr als 80 Jahren. Es war das Signal der USA an die anderen G20-Staaten: Seht her, wir sind bereit, unsere Banken an die Leine zu legen, im Alleingang. Vieles wurde später allerdings nur abgeschwächt umgesetzt. Eine weltweite Bankenabgabe, das wichtigste Ziel der Europäer in Toronto, hatte dagegen von vornherein keine Chance. Die G20-Abschlusserklärung enthielt die Floskel vom nachhaltigen Wachstum und vom intelligenten Sparen. Freilich konnte das nicht verhindern, dass Amerika danach auf eine seiner schlimmsten Haushaltskrisen zusteuerte. Anfang November 2011 auf dem G20-Gipfel in Cannes erinnerte Kanzlerin Merkel an die vereinbarte Schuldendisziplin.
Wir haben uns auf einen Cannes-Aktionsplan verständigt, der deutlich macht, wie wir das Wachstum stärken können. Von deutscher Seite haben wir hier vor allen Dingen eingebracht, dass wir zu unseren Beschlüssen von Toronto stehen sollten, was die Haushaltskonsolidierung anbelangt und natürlich auch was weitere Strukturreformen anbelangt.
Etliche Staaten, allen voran die USA und Japan, haben sich weit von den ursprünglich vereinbarten Schuldenquoten entfernt. Vor allem Amerika zeigte in den vergangenen Wochen wenig Neigung, sich jetzt in St. Petersburg noch einmal auf verbindliche Ziele festnageln zu lassen. Mehr Einigkeit herrscht bei einem anderen Thema. Weltweit tätige Konzerne sind äußerst erfinderisch, wenn es darum geht, sich arm zu rechnen, um Steuern zu sparen.
In dem Zusammenhang ist auch erfreulich, dass die Überwachung der landläufig Steueroasen genannten Plätze weiter voranschreitet, dass jetzt noch einmal 11 solcher Plätze identifiziert wurden, die nicht die notwendigen Fortschritte gemacht haben, dass aber an einigen Stellen auch einiges passiert ist.
So hat die OECD inzwischen einen Aktionsplan ausgearbeitet, der verhindern soll, dass Gewinne in Steuerparadiese verschoben werden, zulasten der Industriestaaten. Konkreter geworden sind seit dem G20-Gipfel in Cannes auch die Pläne, wie die bislang wenig beaufsichtigten sogenannten Schattenbanken stärker reguliert werden können. Gemeint sind vor allem Geldmarkt- und Hedgefonds, aber auch Brokerfirmen und Kreditgeber, die ihre Dienste den traditionellen Banken anbieten.
Denn wir haben schon eine Tendenz, dass je mehr und stärker die Banken reguliert werden, desto mehr Ausweichbewegungen in den noch nicht so stark regulierten Markt stattfindet. Und deshalb müssen auch die Schattenbanken reguliert werden, getreu unserem Ansatz aus dem ersten G20-Treffen. Jeder Akteur, jeder Platz und jedes Instrument müssen einer Regulierung unterworfen werden.
An den Details wird in zähen Verhandlungen hinter den Kulissen gearbeitet, beim Financial Stability Board. Dieses Gremium hat vor gut 5 Jahren die Aufgabe übernommen, das Finanzsystem stabiler zu machen. Wie diese Empfehlungen dann allerdings national umgesetzt werden, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Vom Wirtschaft zum Elektronikgipfel. Ab Freitag zeigt die internationale Funkausstellung in Berlin die neuesten technischen Produkte. Darunter einen Kühlschrank, der seinen Stromverbrauch twittert, und eine Armbanduhr, die das Kochfeld am Herd steuern kann. Was immer man davon auch halten mag, es sieht so aus, als sei die Digitalisierung des Alltags nicht mehr aufzuhalten. Sabine Kinkerts berichtet.
Es ist die weltweit bedeutendste Messe für Unterhaltung und Kommunikationselektronik. Das lässt sich schon an den Zahlen leicht ablesen. Rund 1500 Aussteller aus aller Welt, eine erneut um 2% gewachsene Ausstellungsfläche, 240.000 Besucher, davon 45.000 internationale Fachbesucher. Rund 6.000 Journalisten werden über alle Einzelheiten der sechstägigen Messe berichten. Christian Göke, Geschäftsführer der Messe Berlin, kann den Start kaum erwarten.
Wir sind wirklich der Fachhandelsplatz Nummer 1 geworden. Nirgendwo sonst auf der Welt werden so viele Produktpremieren zelebriert, präsentiert wie hier auf der IFA. Und der Fachhandel kommt hierher, um genau diese Dinge zu sehen. Auf meiner Karte steht irgendetwas von Trüffelschweinchen. Das möchte ich mir nicht zu eigen machen, aber es ist tatsächlich so, hier will man das finden, was dann hinterher auch tatsächlich im Verkauf den Umsatz bringt.
Die Messeleitung geht davon aus, dass auf der IFA Aufträge im Wert von 3,8 Milliarden Euro abgeschlossen werden, mit denen sich der Handel für das Weihnachtsgeschäft rüsten will. Ein Geschäft, das der Branche in Deutschland in diesem Jahr einen Umsatz von insgesamt über 28 Milliarden Euro bescheren soll. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Das erste Halbjahr 2013 hat die Erwartungen nicht erfüllt. Um 3% ist der Markt für Unterhaltungs- und Kommunikationsgeräte geschrumpft. Zwar verkauften sich Smartphones, Tablets und Elektrohausgeräte gut, aber die klassische Unterhaltungselektronik musste einen Einbruch von knapp 20% verkraften, sagt Hans-Joachim Kamp, der Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft für Unterhaltung und Kommunikationselektronik.
Dieses Minus war deutlich höher als erwartet. Für den Bereich Fernsehen haben wir gerechnet mit minus 15, minus 17, denn letztes Jahr gab es die Fußball-Europameisterschaft, letztes Jahr gab es die Sonderkonjunktur mit der Analogabschaltung, dieses Jahr gab es das nichts, aber letztendlich im Bereich Fernsehen war es ein Minus von 25.
Daran hat auch 3D-TV nichts ändern können. Das einst als potenzieller Verkaufsschlager gepriesene dreidimensionale Fernsehen hat die Erwartungen nicht erfüllt. Niemand sitze stundenlang mit einer Brille vor dem Fernseher, räumt Kamp ein. Nun setzt die Branche ihre Hoffnung verstärkt auf die Verbindung zwischen Fernseher und Internet, also auf das Smart-TV. Davon stehen bereits 5 Millionen Geräte in deutschen Wohnzimmern, 7 Millionen sollen es bis Ende des Jahres werden. Auf der IFA startet eine Medienkampagne, mit der den Verbrauchern der Nutzen des Flachbildfernsehers als heimische Unterhaltung und Kommunikationszentrale näher gebracht werden soll. Aufklärung scheint geboten, denn eine Umfrage des Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien, Bitkom, hat ergeben, dass viele Deutsche mit dem Smart-TV derzeit noch etwas überfordert sind.
Wer kennt den Begriff? Wer kennt es nach dem Namen nach? Wer kann letztendlich erklären, was das bedeutet? Und wer hat noch nie etwas von gehört? Da müssen wir sagen, mehr als ein Viertel ist unwissend. Und ich denke, das ist immer schlecht. Und wenn wir auch sehen, ein Smart-TV zu haben, ist das eine. Es ans Internet nicht anzuschließen, ist das andere. Man sollte es immer schon anschließen, was im Moment nur 58% haben.
Die Verbindung mit dem Internet, aber auch die Vernetzung der Geräte untereinander ist auf der IFA Dreh- und Angelpunkt. Das gilt auch für den Bereich der Haushaltselektronik. Schon seit einigen Jahren werden auf der IFA mit wachsendem Erfolg Waschmaschinen, Kühlschränke, Kaffeemaschinen und andere Haushaltshelfer präsentiert. Doch die einst rein funktionale Ware glänzt heute außer durch ihr Design, vor allem durch ihre Fähigkeit, mit dem PC oder Smartphone kommunizieren zu können. So wird selbst der Kühlschrank, in dem er seine Stromeffizienz via Twitter verkündet, mehr und mehr Teil eines digitalen Lebensstils, der überall Einzug hält. Auch in der Automobilbranche. Erstmals wird der Chef eines großen amerikanischen Automobilkonzerns seine technologischen Neuheiten, aber auch ein Konzeptfahrzeug auf der IFA vorstellen, wie Messegeschäftsführer Göke sagt.
Al Mulally, President and CEO von Ford, präsentiert nicht auf der IAA, er präsentiert hier. So, und weswegen tut er das? Weil er der Überzeugung ist, dass in seiner Industrie Autos in der Zukunft das wesentliche Verkaufsargument, die Vernetzung und die Smartheit des Autos sein werden.
Das setzt allerdings voraus, dass sich die Verbraucher auf den rasanten Wandel der Technik und die damit einhergehenden grundlegenden Veränderungen des Alltags auch schnell und umfassend einlassen. Dass die nicht nur positive Folgen haben, zeigen die Diskussionen um Abhöraffären und Datenklau im Internet. Auf der IFA soll die Kehrseite der smarten neuen Welt allerdings keine große Rolle spielen.
Wenn Lebensmittel aus Asien in den Regalen deutscher Supermärkte und Asia-Shops liegen, haben sie eine Reise um die halbe Welt hinter sich. Einer der größten Importeure solcher Lebensmittel hat seinen Stammsitz in Euthen bei Bremen, also nah am Meer und am Hafen. Ob der globale Transport von Lebensmitteln per Schiff ökologisch vertretbar ist, gehört zu den Fragen, die man sich früher bei Zimt und Pfeffer nicht gestellt hätte. Godehard Weierer berichtet.
Nirgendwo in Europa lagern wohl mehr asiatische Lebensmittel als im Industriepark in Euthen vor den Toren Bremens. Über 2500 Artikel listet der Importeur Kreinhopp und Kluge in seinem Sortiment auf. Die Lagerhallen sind 10 Meter hoch, in den Regalen haben 17.000 Paletten Platz.
Nehmen wir mal das hier, eine Marke Truly Indian. Kommt auch, wie der Name schon vermuten lässt, kommt es aus Indien. Eine Tikka Masala Sauce. Wer sich auskennt in der asiatischen Küche oder vor allem auch in der indischen Küche, der hat schon mal was von Tikka Masala gehört.
Tom Kreinhopp ist die Vorliebe für exotische Nahrung in die Wiege gelegt worden. Vor 8 Jahren hat der 38-Jährige die Geschäftsführung übernommen, gemeinsam mit seinem Bruder in der 3. Generation.
Es gibt meistens Gerichte auch dabei, das ist für uns ein großer Punkt, dass die Leute natürlich sagen, ich möchte das gerne ausprobieren, aber ich weiß nicht, wie man eine Tikka Masala Sauce einsetzt. Nun haben wir kleine Rezeptheftchen oder steht hinten drauf, das ist auch immer mehr unser Auftrag, den Endverbraucher zu informieren, wie setze ich das ein.
Gedämpfte Makrelen, Wasserwanzen, frittierte Hühnerköpfe oder andere Delikatessen, die man in Thailand auf den Märkten so findet, fehlen hingegen im Sortiment. Zum einen, sagt Tom Kreinhopp, gibt es in Europa wohl keine Nachfrage hierfür, zum anderen würde der Import an gesetzlichen Hygienevorschriften scheitern. Unerschwinglich teuer seien die asiatischen Lebensmittel indes nicht. Die Tikka Masala Soße kostet im 280-Gramm-Glas 1,99 Euro.
Wenn wir noch mal einen Schritt weiter gehen, hier sehen wir eigentlich unseren Hauptartikel. Und zwar nicht unbedingt der Artikel selber, sondern mehr das Produkt. Hier sehen wir Kokosnussmilch. In diesem Falle aus Thailand. Kokosnussmilch ist vom Volumen her unser Hauptartikel. Einfach Kokosnussmilch löst in der deutschen Küche und auch zu Hause die Sahne eigentlich immer mehr ab. Und es ist im Volumen, in verschiedensten Packungen, in Dose, im Tetrapack, in 1 Liter, in 3 Litern. Wir verkaufen sogar schon in 20 Litern an die weiterverarbeitende Industrie.
Bis zu 6 Wochen dauert der Seetransport. Aus Fernost kommen die Container über Bremerhaven ins Industriegebiet Euthen. Das Bremer Autobahnkreuz liegt vor der Haustür. Die firmeneigenen Lkw verteilen die Ware in ganz Deutschland und in den benachbarten Ländern. Sie fahren die Asia-Shops an, Restaurants und die Zentrallager der großen Supermarktketten. Tiefgefrorene Enten, vietnamesische Ananas in Konserven, Wein aus Japan, Bier aus Thailand. Macht es Sinn, Lebensmittel und Getränke für den alltäglichen Gebrauch über den halben Erdball zu transportieren?
Es ist tatsächlich der schmale Grat zwischen der einen Sache, dass wir sagen, wir wollen authentische Lebensmittel. Wir wollen bewusst nicht sagen, hallo, liebe Firma in Dortmund, mach uns mal eine Chilisauce nach unseren Vorgaben und dann nennen wir die Thai-Chilisauce, weil wir, wie gesagt, die authentische Rezeptur, das authentische Produkt haben wollen. Auf der anderen Seite, dieser ökologische Aspekt, macht es Sinn, eine 1 Liter Chilisauce quer durch die Welt zu funktionieren. Es ist uns nicht völlig egal, aber im Gesamtpaket, wo wir sind als Importeur, ist das etwas, was wir, wenn Sie so wollen, in Kauf nehmen.
140 Mitarbeiter erwirtschaften einen Jahresumsatz von 70 Millionen Euro. Den Einkaufswert der Waren in den Regalen schätzt Geschäftsführer Tom Kreinhopp auf 10 Millionen Euro. Im Hochregal wartet ein Tuk-Tuk auf den nächsten PR-Auftritt. Aus Bangkok wurde das motorisierte, dreirädrige Taxi importiert. Auf den einschlägigen Messen will die Firma damit auf sich und ihre fernöstlichen Lebensmittel aufmerksam machen.
Mein Großvater Wilhelm Kreinhopp hat zusammen mit einem gewissen Herrn Franz Kluge 1933 dieses Unternehmen gegründet, als kleinen Kolonialwarenhandel, der aber mit asiatischen Lebensmitteln oder überhaupt mit exotischen Lebensmitteln gar nichts zu tun hatte. Das hat sich dann über die Jahre entwickelt. Mein Vater, Herr Rolf Kreinhopp, hat dann vor allem in den 80er Jahren angefangen, aus Taiwan Bambus und Sojasoßen zu importieren, weil er irgendwie die Nachfrage gespürt hat im Markt. Und da gibt es so eine kleine Story, dass er bei einem Gastronom gesagt hat, wo hast du denn diese Sojasoße her? Oder was ist das überhaupt? Ja, das ist Sojasoße. Ja, und wo kriegst du das her? Ja, ganz schwierig, nur in Holland und sonst eigentlich gar nicht. Und so kam eins zum anderen.
In grauer Vorzeit galten Salz, Zimt, Pfeffer als Ausbund exotischer Waren. Später Kaffee, Bananen, Mango, vor kurzem noch Curry-Chicken, süß-sauer oder Sushi. Die Mitarbeiter in den Außenbüros in Hongkong, Bangkok, in Ho Chi Minh-Stadt, dem früheren Saigon und den zwei Büros in China sind immer auf der Suche nach dem Neuen, nach dem Unentdeckten und spüren kulinarische Trends auf.
Mit diesem Bericht von Godard Weyer sind wir am Ende der Sendung. Herzlichen Dank fürs Zuhören. In der Technik saß Mathieu Gräber. Unter Mikrofon verabschiedet sich Andreas Becker.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.